Innerhalb des Gesprächs über seine Tätigkeit in dem Büro des Langnam-Vereins entstand die Frage, ob es den Typus eines faschistischen Intellektuellen gibt.
Ja, den gibt es durchaus. Also, wir hatten einen im Büro, Erich Müller hieß der, das war ein Deutsch-Völkischer, der war mit Hahn auch persönlich verbunden und der beschäftigte ihn zwar nicht im Büro, ich weiß auch nicht genau, in welchen Funktionen außerhalb, aber der Erich Müller tauchte sehr, sehr häufig auf. Der stand auch wieder mit dem Röhm in Verbindung und mit allen möglichen vaterländischen Verbänden, mit denen Hahn es natürlich auch hielt. Die hatten in unseren Räumen regelmäßig Versammlungen, also Sitzungen, in denen hochgeheime Sachen verhandelt wurden, das weiß ich. Denn es war absolut unmöglich, irgendetwas darüber zu erfahren. Und irgendwelches Ausfragen hätte nur Verdacht erregt. Aber dort ging es also direkt um Kriegsvorbereitungen, um Aufrüstung, um alle möglichen Dinge, die also direkt auf den Krieg hindeuteten, hinwiesen, vorbereiteten. Ich habe mein Möglichstes getan, um da einzudringen, das war unmöglich. Und dann war noch einer, der am 30. Juni 1934 erschossen wurde, ein Intellektueller. Jung, Edgar Jung. Also der war mit Hahn befreundet und kam, und mit Erich Müller, und der kam öfter zu uns. Mit dem habe ich auch Gelegenheit gehabt zu sprechen. Die hatten eine Art von Schützengraben-Sozialismus-Ideologie. Aus dem letzten Kriegsjahr, 18, wo die Materialschlachten stattfanden und die Alliierten schon mit Tanks agierten und die Deutschen hatten Tanks abgelehnt. Da ging es also wirklich um die nackte Haut. Und da gab es auf der Seite der Deutschen in den Schützengräben keine Klassenunterschiede, wirklich keine. Also da stand jeder sozusagen nackt vor dem Tod, ja. Und diese Art von Schützengraben-Sozialismus, kann man das nennen, der fand Anklang bei Leuten wie Otto Strasser, Friedrich Schaubecker, Niekisch, Ernst Niekisch und andere, also die wirklich also Intellektuelle auf der Rechten waren und den Hitler zum Beispiel für einen Revisionisten hielten, der sich also ans Kapital verkaufte. Persönlich waren sie romantische Idealisten oder idealistische Romantiker. Die dachten, es gäbe so etwas als bürgerliche Existenz, was sie in diesen Materialschlachten des Jahres 1917-18 draußen in den Schützengräben erlebt hatten. An Klassenlosigkeit. Aber es war eben als Soldatenexistenz. Und sie waren viel zu wenig ökonomisch gebildet und nach der Seite hin überhaupt interessiert, um zu begreifen, wie vollkommen unrealisierbar ihre ganze romantische Illusion war. Aber solche Leute gab es. Dazu gehörte ja auch Ernst Jünger. Wie hieß das berühmte Buch von ihm? Der Arbeiter, ja. Der Arbeiter, im Grunde genommen der Soldat. Den er nicht Soldat, sondern Arbeiter nannte. Aber die Figur, die er gezeichnet hat, war in Wirklichkeit nicht die eines Arbeiters, sondern die eines Soldaten. Ich musste mich aus Berlin, aus Deutschland, musste ich fortziehen, musste also emigrieren, weil ich andernfalls von der Gestapo verhaftet worden wäre. Und die Warnung davon erhielt ich indirekt durch Freiherrn von Milmowski. Und er erwirkte mir noch 3 Monate Verzugszeit, um mich sozusagen meine Angelegenheit zu erledigen und dann regulär auszuwandern. Und das geschah im Februar 1936. Und ich hatte noch ungeheures Glück. Es gab ein Fremdenverkehrsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz, wo Fremde, die aus Deutschland in die Schweiz gingen, ein Recht hatten, 500 Mark pro Person, pro Monat mitzunehmen. Und das durften sie 3 Monate lang tun. Und wir waren 3 Personen. Also meine Frau und ich und mein Kind. Die hatte ich schon vorher in Sicherheit gebracht. Und zufällig klappte dieses Fremdenabkommen gerade zu der Zeit, wo ich auszog. Da klappte das. Und ich konnte mir also tatsächlich 4.500 Mark mitnehmen in die Schweiz. Das war ein ungeheurer Glücksfall. Dieses Geld hatte ich gar nicht. Das gab mir meine Tante, einen Teil wenigstens davon. Und davon konnten wir also zunächst leben. Ich hatte vorher schon eine Vorsorge getroffen, dass ich mich da in die Schweiz zurückziehen könnte, falls es notwendig würde, und zwar nach Luzern. Und da setzte mich sofort wieder an die Arbeit, um meine theoretische Arbeit wieder aufzugreifen, die ich hatte fallen lassen müssen, als ich da Davos verließ. Und arbeitete wie wahnsinnig vom Februar bis August, das sind wie viel, 5, 6 Monate, und machte da ein ziemlich dickes Schriftstück, das unter dem Namen Luzernum ins Exposé einhergeht. Das ist den Untertitel Soziologische Theorie der Erkenntnis. Und mit diesem Ding hoffte ich, mir eine Tür zu öffnen zum Institut für Sozialforschung. In die damals nach Amerika ging, an die Columbia University. Und also, ich wusste, dass also Adorno damit natürlich mit Verbindung stand. Und ich hatte vor allem an ihn gedacht, als den Adressaten dieses Manuskripts, das ich ihm auch schickte und mit einer weiteren Kopie für Horkheimer. Und ich auf Umwegen schickte ich auch eines an Lukács. Ob der das aber je gekriegt hat, weiß ich nicht. Ich behielt ein einziges Exemplar zurück, in dem leider Gottes die wichtigste Seite fehlt. Wieso, weiß ich nicht. Und ich habe kein weiteres Exemplar mehr in die Hand bekommen, um das zu ergänzen. Also das ist eine ganz, ganz entscheidende Seite. Naja, und dieses Ding war viel zu weitläufig und kompliziert und schwerfällig und schwer verständlich, um also wirklich einen praktischen Einfluss für mich auszuüben. Und dann, wie ich fertig wurde, fuhr ich sofort nach Paris, um eben dort mit Adorno und nach Horkheimer und Benjamin und so weiter in Verbindung zu treten und meine Interessen da persönlich zu vertreten. Ich traf dann Benjamin und Adorno war in Oxford, Old Souls, und machte damals Versuche, sich in Oxford Eingang zu verschaffen, was ihm später nicht gelang. Adorno und Horkheimer einigten sich darauf, ich sollte einen Auszug machen aus diesem Manuskript, um ihnen Gelegenheit zu geben, also sich ein Urteil zu bilden und was sie damit machen könnten und so weiter. Und daraus ergab sich das sogenannte Pariser Manuskript, Pariser Exposé über die kritische Liquidierung des Apriorismus, über das dann Benjamin das Gutachten machte. Ja, also wenn das Erfolg gehabt hätte, dann wäre ich, nehme ich an, nach Columbia University in New York gegangen. Das hatte ich mir gewünscht und hatte das für möglich gehalten, oder aber einen Forschungsauftrag finanziert bekommen, den ich in Europa hätte durchführen können, in Frankreich oder wo. Lederer selbst hat nochmal Lederer selbst hat an diesem Manuskript ein Interesse genommen und wollte das gerne sehen und war damals für 2 Tage in Paris und ich traf ihn und er fuhr nach Ungarn und hatte aber nur ganz kurze Zeit und musste dann nach Amerika zurück. Der hatte die New School of Economics, glaube ich, gegründet, auch in Amerika, die es jetzt noch gibt. Und er sagte mir, also schicken Sie mir das doch zu. Ich bin bis zu dem und dem Datum in Budapest. Wenn Sie das sofort abschicken, dann wird es gerade noch klappen, dann kann ich das noch lesen. Aber wenn das nicht geschieht, dann ist eben die Chance verpasst. Und ich habe das nie geschickt. Weiß der Kumpf warum. 36 nach Paris. Und da waren also überall noch die großen Volksversammlungen über den Front Populaire. Also in Paris wäre ja Ende Mai, Anfang Juni eine Revolution möglich gewesen. Tatsächlich, es war eine revolutionäre Situation, die aber nicht ausgenutzt worden ist von den Kommunisten, und zwar wahrscheinlich, weil sie abgepfiffen worden ist von Stalin, der das nicht wollte. Und daran, dass die abgepfiffen worden ist, hatte ich ja gehangen, dass die Franzosen nicht für Madrid gegen Franco interveniert haben. Damals gab es diese ungeheuren Versammlungen in Billancourt, wo der Léon Blum auftauchte und also Zehntausende von Menschen sich gegenüber sah. Avion pour l'Espagne, nicht? Wo die dort abgemetzelt wurden, hatten ja keine Waffen. Die Madrider Regierung. Und das verweigerte die französische Regierung. Und da gab es ungeheure dramatische Szene in dieser Massenversammlung, wo der Léon Blum einen Zettel aus der Tasche zog und sagte, dies ist ein Telegramm, das ich aus London bekommen habe. Wenn ihr wüsstet, was in diesem Telegramm steht, dann würdet ihr das nicht verlangen, was ihr verlangt. Dass wir Avion pour l'Espagne, Waffen für die Madrider Regierung schicken sollten. Und tatsächlich hat sich die englische Regierung ganz aktiv da engagiert, um die Franzosen daran zu hindern, die rechtmäßige Regierung in Spanien mit Waffengewalt zu unterstützen, gegen die faschistischen Revolte von Franco und Sanjurjo. Und diese ganzen Dinge fanden damals statt. Und innenpolitische Versammlungen und so weiter, das ganze Paris war ungeheuer aufgerührt. Gegen diesen Hintergrund spielte sich dann meine Begegnung mit Benjamin und Adorno ab. Benjamin, dass er große Schwierigkeiten hatte, das stimmt. Das hat er gesagt, aber er ist furchtbar diskret gewesen und hat sich nie also offen beklagt und etwa die Leute vom Institut beschuldigt, mir gegenüber. Aber dass es ihm sehr dreckig ging und dass er unter großem Druck stand und dass er ihm verhasste Arbeiten durchführen musste, zum Beispiel diesen Nachrufer Fuchs, diesen Kulturhistoriker, Eduard Fuchs, da hat er fürchterlich dran gearbeitet. Und das war ihm fürchterlich verhasst. Da hat er einen Todesstrafe ausgestoßen, wie er das fertig hatte. Da hat er viel lange drin, unter viel größerem Druck dann gearbeitet, als er erwartet hat und als es ihm beinahe erträglich gewesen ist. Also es hat ihm viel mehr Zeit gebraucht und er hätte viel lieber andere Sachen gemacht. Eine Sache, die er zum Beispiel gemacht hat, war damals die Veröffentlichung des Kunstwerkzeitalters der technischen Reproduzierbarkeit, aber nur auf Französisch. Ich bat ihm noch, kann man das nicht auf Deutsch lesen? Er sagte nein. Das gibt es nur auf Französisch. Und er machte damals einen regelrechten Versuch, sich in Frankreich Eingang zu verschaffen mit diesem Aufsatz, was ihm aber leider nicht gelang. Und er hat mir einen großen Eindruck gemacht. Vor allen Dingen war er eben doch sehr viel ausgesprochener proletarisch oder also revolutionär marxistisch, als ich von Benjamin je gewusst hatte. Denn meine frühere Bekanntschaft mit Benjamin war ja noch in der italienischen Zeit, in den 20er Jahren, wo er diesen Standpunkt noch gar nicht erreicht hatte. Zu dem Standpunkt hat ihn ja eigentlich nur die Astyalazis hingebracht und seinen Besuch in Moskau. Und dann war es noch ein ganzes Jahr, also vom November 36, wie ich zum ersten Mal nach England ging, nur für 14 Tage, ging ich nochmal nach Paris zurück. Und meine Übersiedlung nach England fand dann im Oktober 37 statt. Und dann blieb ich in England, ohne noch einmal ins Ausland zu kommen. Und dann wurde ich im Juni 1940 von London, von meiner Wohnung aus, verhaftet im Zusammenhang mit der Internierung aller feindlichen Ausländer, die damals zivil interniert wurden, nach dem Fall von Frankreich und dem Gemunkel und Gerüchten von dieser Fifth Column. Das ist ein Begriff, der in der im spanischen Bürgerkrieg aufgekommen war. Der Franco hatte mal erwähnt, jemand sagte ihm, ja, also sie haben nicht genug Columns, also Armeekorps in ihrem Angriff auf Madrid. Sie haben ja nur 4, sie brauchten noch ein weiteres. Sagte er, ich habe ein weiteres. Ja, wo ist denn das? Das ist in Madrid. Als Verräter gegenüber den Republikanern, die Madrid verteidigten. Und dieser Ausdruck, Fifth Column, wurde damals allgemein sprichwörtlich für alle internationalen Vorratspositionen, zum Beispiel der Quisling in Norwegen. Das war ein Fifth Columnist. Und so wurden alle die Leute genannt, die also für den Feind arbeiteten. Auch dieser Lord Hoho, der im deutschen Rundfunk anti-englische Propaganda machte. Und dann in den Isle of Man, da wurden die alle interniert. Das sah aus, dass also natürlich ein großer Teil der deutschen Intellektuellen sich darunter befand, die nach Hitler eben aus Deutschland auswandern mussten. Und wir gründeten da in unserem Lager, ich weiß nicht, wie viele von solchen Lagern es gab, sofort eine Art von Universität und hatten also Vorlesungen und Seminare und Gott weiß was. Und es ging sehr lebhaft zu und wir haben uns nicht gelangweilt. Die erste Kategorie, die zur Entlassung vorgeschlagen wurde, waren deutsche Ärzte. Und da hatten wir einen im Lager und der lief wirklich also mit einem Hakenkreuz im Knopfloch rum. Und der war der Erste, der entlassen wurde. Und im Lager haben wir Linksgerichteten natürlich das alles für eine Fortsetzung dieser Appeasement-Politik gehalten, nicht? Die mit den Nazis auf gutem Fuß standen und nur Antikommunisten waren. Und dafür hat es natürlich auch sehr viel Anzeichen gegeben, tatsächlich. Weil wir ja auch Geheimdienst hatten, also MI5 im Lager. Deren Antikommunismus konnte nicht bezweifelt werden. Mit dem Kriegsende verlor ich natürlich also auch meinen Kriegsjob und die entsprechenden Einkünfte davon. Mein Kriegsjob war in einem Planning Department in einer Fabrik in Birmingham. Eine Firma, Birmingham Sun. Und da habe ich ungeheuer viel gelernt über die Organisation von Industrie und das Durchrechnen von Jobs und Time and Motion Study und Lohnraten und wie die bezahlt wurden und gestückelt wurden und so weiter und so weiter. Nun, das hörte also auf 1945 und dann hatte ich zunächst natürlich keine Einkünfte und meine Frau hatte einen sehr schlecht bezahlten Job, aber der natürlich sehr gut war, sehr zuverlässig, am Hospital und zunächst einmal mussten wir beide von ihrem Gehalt allein leben, bis ich mir allmählich so kleinere Einnahmen schuf, durch Sprachunterricht, Abendkurse. Dann machte ich Denazifizierungsarbeit in deutschen Gefangenenlägern. Das ging so bis 1947, 48. Und ich arbeitete damals sehr intensiv an einem wirklich ernsthaften Versuch, meine Arbeit zu einem Buchabschluss zu bringen und brachte es auch zu einem ziemlich großen, umfangreichen Manuskript, das aber unveröffentlicht geblieben ist, weil der Parteiverlag Lawrence & Wishart es schließlich abgelehnt hat, nachdem sie vorher gesagt haben, also das müssen wir unbedingt bringen, denn das ist ein ganz neuer, großer Beitrag zur marxistischen Theorie. Das geht gar nicht anders. Und Bernal hat sich noch dafür eingesetzt, indem ich Zusammenkünfte gehabt, also und George Thompson und so weiter. Also das schien eine vollkommen gesicherte Sache zu sein, bis dann der Propaganda und Education Minister der Kommunistischen Partei, also nicht Minister, aber ich meine, wie nennt man diese Leute, dagegen entschied, weil meine Theorie so unorthodox war, dass also die Genossen ihren Weg nicht mehr durchgefunden hätten, was eigentlich Idealismus und Materialismus sei. Also eine derartige Konfusion könnten sie in die Ränge der Partei nicht eindringen lassen. Und infolgedessen wäre es angeraten, das nicht zu veröffentlichen. Und dann habe ich versucht mit Routledge, einem bürgerlichen Verlag, und die haben es abgelehnt, weil es zu militantly Marxist war. Und dann saß ich also zwischen zwei Stühlen, die Sache blieb unveröffentlicht. Und das war ein so furchtbarer Schlag ins Kontor. Die endgültig negative Entscheidung war 1953, gerade zur Zeit der Krönung der Königin, als wir in England in London waren. Da wurde mir das eröffnet. Und da hatte ich weder moralisch noch materiell irgendeine weitere Stütze, um diese Arbeit zunächst weiterzuführen. Ich engagierte mich also mehr und mehr in Sprachunterricht, um irgendwas zu verdienen. Und schließlich nahm ich einen Posten in der Schule an, als Lehrer für Französisch. Warum nicht Deutsch? Also da wurde kein Deutsch gelehrt, sonst hätte ich wahrscheinlich Deutsch gelehrt. Am besten wäre ich natürlich verwendet worden für beides in derselben Schule, Deutsch und Französisch. Das habe ich also im Ganzen habe ich 15 Jahre daran verloren, von 55 bis 69, jeden Tag. Also im 69er Jahr habe ich es auf Halbtagstätigkeit abgebaut, weil ich wirklich also schon ernsthaft an dem Versuch eines deutschen Buches arbeite. Ja, da muss ich also sagen, zwei Unterbrechungen fanden statt in dieser Lehrertätigkeit. Das eine war eine Einladung an die Humboldt-Universität 1958. Die kam zustande durch George Thompson und da ich mit George Thompson sehr eng zusammengearbeitet hatte über die Veröffentlichung seines eigenen Buchs über die First Philosophers, die ersten Philosophen, wirklich sehr eng zusammengearbeitet, und wir hatten überhaupt damals einen Universitätskreis der Kommunistischen Partei, der sich jede Woche versammelte, und alle möglichen, wirklich, ich arbeitete sehr aktiv in der Kommunistischen Partei damals. Bis 1972 war ich Mitglied. Von 47, sobald ich naturalisiert war und ich mir leisten konnte, in die Kommunistische Partei einzutreten, bin ich eingetreten. Als Ausländer hätte ich das nicht gekonnt. Ich bin Engländer, ja. Ich hatte ja nur eine englische Familie. Aber da hatte also George Thompson sehr eng, also wir hatten sehr zusammengearbeitet, und er war sehr natürlich begeistert, also sehr fördernd für meine Arbeit. Und er hatte damals auch verschiedene gleichgerichtete Tschechen, die bei ihm wohnten, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, und mit denen ich auch bekannt war. Und dann ist eben diese Einladung zustande gekommen durch die Elisabeth Welskopf, die Althistorikerin war an der Humboldt-Universität. Da geschah noch etwas, dass ich schrieb an Adorno, dass ich ihn gerne wiedersehen möchte und nach Frankfurt und so weiter. Und da antwortete er mir sehr begeistert zurück und sagte, ja natürlich, wir wollen Sie und so weiter, und Sie sollen hier Vorträge halten am Institut für Sozialforschung und jederzeit. Und dann sagte ich, ja, es ergibt sich ja so gerade jetzt eine gute Gelegenheit. Ich fahre nach Berlin an die Humboldt-Universität und da kann ich entweder auf Hin- oder auf dem Rückweg in Frankfurt bei Ihnen sein. Und dann schrieb er mir einen fürchterlich verlegenen Brief, ja, also das ist unmöglich. Wenn sie jetzt in die Humboldt-Universität geht, dann ist das unerträglich. Dann ist das untragbar. Nicht, weil wir das nicht mögen, sondern weil das einfach politisch unvereinbar ist mit der Existenz des Instituts in der Bundesrepublik. Das müssen Sie richtig verstehen. Das ist unter den gegebenen Verhältnissen einfach nicht zumutbar. Und vorgedessen unterblieb dieser Besuch in Frankfurt, und ich kam nach Frankfurt erst 1965, übrigens auch im Zusammenhang mit einem Besuch in Ost-Berlin, aber natürlich ohne davon in Frankfurt Erwähnung zu tun. Und das war also das einzige, erste Mal und blieb das einzige, dass ich Adorno nach dem Krieg überhaupt wiedergesehen habe. Und das geschah im Institut für Sozialforschung. Und da sprachen wir über meine Arbeit und darüber, dass also dieses Buch von mir in England abgelehnt worden sei. Und da sagte er, ja, aber wie kommen Sie doch dazu? Warum schreiben Sie denn so etwas auf Englisch? Es ist doch ganz klar, dass Sie in England dafür kein Interesse gewinnen können. Das können Sie nur in Deutschland machen. Wenn Sie das Buch auf Deutsch schreiben, kann ich Ihnen ohne weiteres eine hundertprozentige Versicherung abgeben, dass das in Deutschland veröffentlicht wird. Ich ging also nach England zurück und ich war damals also noch im Schuldienst, den ich auch nicht sofort abbrechen konnte. Aber ich fing langsam an, mich wieder an deutsches Schreiben, zunächst den Gedanken zu gewöhnen und dann damit auch zu beginnen. Und fand es zu meinem Entsetzen völlig unmöglich. Ich konnte einfach nicht mehr Deutsch schreiben. Ich entwertete Papier nach Papier nach Papier und es ging alles in den Papierkorb. Und ich war also wirklich in Verzweiflung. Und nichtsdestoweniger war mir klar, dass also meine weitere geistige Existenz davon abhing, dass ich diese Hürde überwand und entschloss dann, im Einverständnis meiner Frau auch meine Schultätigkeit abzubauen, allmählich einzuschränken. Und wir mussten uns dann entsprechend finanziell einschränken, aber das taten wir. Und eigentlich also fing ich wirklich an, auf Deutsch wieder zu denken und zu schreiben, im Anfang des 69er Jahres. Und bis dahin schrieb ich immer noch auf Englisch. Und die erste Skizze, die dem späteren deutschen Buch entsprach, geschah auf Englisch. Die schickte ich an Adorno. Und der las sie aber nicht mehr, weil er damals in diese furchtbaren Konflikte verwickelt war. Am Institut für Sozialforschung im Frühjahr, April 1969. Und er schrieb mir einen Brief, der also wirklich von panischem Entsetzen zitterte. Einen ganz fürchterlichen Brief, was ihm da passiert war, in seiner Vorlesung. Wie die Studenten da ihn, also du weißt, was da passierte, wenn sich das Mädchen da auszog in der vordersten Reihe. Er ist im Anschluss daran, schrieb mir nachher noch seine Sekretärin, also Adorno ist in Urlaub gegangen, in einem sehr ramponierten Zustand, schrieb sie, und hat sich ihrer Sache nicht mehr widmen können und so weiter. Es hat ihm furchtbar leid getan, aber er hofft, in einen besseren Zustand zurückzukommen und es dann aufzunehmen. Und dann starb er. Da am Corner Grat, der Matterhorn, Zermatt. Ja, ich glaube, es war in prekären Situationen, war es war ein sehr erhöhter Luftdruck. Sehr dünne Luft, ja. Naja, also jedenfalls, er starb am 6. August. Und ich fuhr zu seiner Beerdigung nach Frankfurt. Und lernte da den Siegfried Unselt kennen, bei dem eine Zahl, ungefähr 20 oder so Leute, sich versammelten nach der Beerdigung, unter denen also die nächsten Schüler von Adorno waren, allerdings nicht der Alfred Schmidt, der nicht aufgefunden werden konnte, auch der Hans-Jürgen Krahl war nicht dabei, aber sonst waren viele Leute dort. Und da war Bloch und der Scholem, und da saßen wir in einer Ecke zusammen, und es kam dazu, dass ich also meine Grundzüge meiner Sache erzählte, und die hörten alle sehr aufmerksam zu, und da stand im Hintergrund auch Unselt, der mich nachher dann doch ansprach und sagte, ja, wann können wir das Manuskript bekommen? Und da sagte ich, ja, ich habe noch nicht angefangen damit, aber ich hoffe, dass ich es vor dem Ende des Jahres fertig kriege. Und das habe ich außerordentlich sehr gewissenhaft genommen.
so wie ein Verlobungsversprechen der Verheiratung. Und ich habe es tatsächlich am letzten Dezembertag ungefähr in Frankfurt abgeliefert. Ja, damit begann also meine schriftstellerische Spätlese. Nach 50 Jahren.
Das Buch heißt »Geistige und körperliche Arbeit zur Theorie der gesellschaftlichen Synthesis« und ist 1970 im Surkamp Verlag Frankfurt erschienen.